Also was übrig bleibt aus diesem Text der Bibel, ist die Zusammenfassung, die sagt, genieß dein Leben. Wie kommt man dahin? Also wie kommt man dahin, am Ende zu sagen oder am Ende vielen Überlegens, am Ende vielen Abwägens zu sagen, genieß es einfach. Der Schritt, den er davor geht, ist ja, ich kenne den Anfang von Gottes Absicht nicht. Ich kenne das Ende von Gottes Absicht nicht. Ich habe keine Ahnung. Also, was soll ich mir damit den Kopf zerbrechen und darüber irgendwie mein Leben sortieren? Lass mich mein Leben genießen. Mehr ist in all dem nicht zu tun. Ich finde diesen Text verhältnismäßig bescheuert. Also wenn der gestanden hätte, die Top 100 Irrtümer, dann würde ich sagen, der müsste da drin stehen. Ich halte die Schlussfolgerung aus diesem Text und all das, was mit diesem Text sich so transportiert, für völlig daneben. Also, wenn man mir das so vorgelesen hätte und ich nicht gewusst hätte, dass in der Bibel steht, ich kenne diesen Text schon verhältnismäßig lange, der bleibt ja auch irgendwie so ein bisschen haften, ne, wenn man den so vorliest, das muss man nur einmal gehört oder gelesen haben, dann ahnt man, das hat man schon mal gehört oder gelesen. Aber wenn man mir den in die Hand gedrückt hätte und gesagt hätte, also ich habe da was richtig Lächerliches bei XYZ gelesen und mir das vorgelesen, dann hätte ich genickt und hätte gesagt, ja, das ist lächerlich. Also was machen wir jetzt mit so einem Ding? Was machen wir mit so einem Text? Und was machen wir noch damit, dass es Leute gibt, die so einen Text lesen und während des Lesens nicken und sagen, ja, so ist das. Ich bin diesem Text begegnet, bevor ich Christ geworden bin. Ich habe nicht viel in der Bibel gelesen, bevor ich Christ geworden bin. Ich habe skurrilerweise viele andere Sachen mehr gelesen. Also die Bhagavad Gita und den Koran habe ich geguckt und irgendwie sowas. Aber ich hatte viel Kontakt mit Christen. Und ich kannte aus dieser Zeit, diesen Text. Und damals habe ich diesen Text gefeiert. Ich erkläre das mal. Ich finde, dieser Text ist eine radikale Konsequenz aus einem gottlosen Leben. Ich habe das mein Leben nicht verstanden. Das fing vielleicht so mit 14 an. Ich habe dann später gehört, dass es Leute gibt, die das als philosophische Schule so richtig zelebrieren, das wusste ich zu dem Zeitpunkt nicht, aber ungefähr mit 14 fing das bei mir an, dass mir klar war, also meine persönliche Überzeugung, es muss ja nicht richtig sein, dass mir irgendwie klar war, es gibt keine Regeln, wenn es keinen Schiedsrichter gibt. Also jedes Regelwerk ist sinnlos, wenn es keinen gibt, der am Ende sozusagen diese Regeln bestimmt. Oder wenn man mitten im Spiel dann gemeinschaftlich zusammensetzt und nochmal die Regeln neu bespricht oder irgendwie sowas. Ihr kennt das, ne? Wenn man mit Fünfjährigen Spiele spielt und sie sind dabei zu verlieren, ne? Dann muss man manchmal die Regeln vermenschlichen oder so, ne? So. Mir war das irgendwie, das leuchtete mir irgendwie ein. Zu sagen, in einem sinnlosen Leben, also in einem Leben, das nicht ein abgeschossener Pfeil ist, und dann muss man sich ja fragen, wer schießt und wohin geht der Pfeil, ne? Also in einem sinnlosen Leben, in einem Leben, das sich einfach ereignet hat, am Ende einer langen Kette von Zufällen, in einem sinnlosen Leben ist doch das Beste, was ich tun kann, genießen. Das fand ich immer zutiefst einleuchtend. Ich hatte dann einen Pastor in der Kirche, im Konfirmandenunterricht, der das mal auf den Punkt gebracht hat. Das war das Einzige außer der Reihenfolge der biblischen Bücher des Neuen Testamentes aus 2 Jahren Konfirmandenunterricht. Aber die beiden Sachen sind hängen geblieben. Dass er gesagt hat, Sven, du musst klären, ob es Gott gibt. Weil wenn es Gott gibt, dann macht er die Regeln. Und wenn es ihm nicht gibt, kannst du leben, wie du willst. Aber davor musst du klären, ob es Gott gibt. Das hat mich auf eine lange Reise geschickt. Ich war mir ziemlich sicher, dass es ihn nicht gibt, aber ich war mir nicht völlig sicher. Und es irritiert mich bis heute, dass Leute mit diesem Achselzucken leben können. Also das habe ich, solange ich zurückdenken kann, nicht wirklich verstanden, dass Leute damit leben können, dass sie nicht wissen, wie das mit Gott ist. Also da denke ich immer so, ja, okay, das Risiko war mir persönlich zu groß. Ich habe das verstanden, dass die Frage nach Gott irgendwie eine weichenstellende Frage ist. Und ich bin auf diese Reise gegangen mit der Überzeugung oder mit dem relativ festen Wissen, dass es keinen Gott gibt. Und ich wollte das Ding irgendwie zum Abschluss bringen und dann wäre ich auch fertig damit. Was bringt jemand dazu, sowas zu denken? Der Mann, der das hier geschrieben hat, oder von dem es heißt, dass er es geschrieben hat, oder der es vielleicht abgeschrieben hat, oder von dem es heißt, dass er es abgeschrieben hat, das ist hier tatsächlich schwierig. Also der Autor soll Salomo sein. Vielleicht ist er das. Auf jeden Fall gibt es eine Menge Texte im Umfeld der Bibel, die Texten, die hier drin sind, auch ähneln. Nicht alle und nicht und so weiter und so fort. Also dieser Text zum Beispiel könnte zurückzuführen sein auf ägyptischen Ursprung. Und die Ägypter, die waren alles, aber bestimmt nicht Christen in unserem Sinne. Also dieser Mann, Salomo, hatte ein Großreich zu regieren. Zur damaligen Zeit waren die beiden Big Player, also die beiden Großmächte, rechts und links, Ägypten und das Zweistromland, wie immer die da jeweils hießen, geschwächt. Es war die beste Zeit Israels, weil die beiden Großen gerade mit sich selber beschäftigt waren und Israel konnte sich fröhlich entfalten, ohne Krieg. Salomo hat keinen Krieg erlebt, ein erstaunliches Phänomen in der damaligen Zeit. Es gibt ja Leute unter uns, die haben auch noch nie Krieg erlebt, aber das ist ja in der Menschheitsgeschichte extrem selten. Und der hat jetzt Zeit, so rumzuphilosophieren. Und die nutzt er. Die Bibel sagt von ihm, dass er weiser war als alle anderen. Der ist wirklich schlau. Wenn man das so durchliest, dann ist der Sprung von ihm in unsere Denkwelt ziemlich kurz. Die Kultur, in der er lebt, ist eine völlig andere als unsere, also eine wirklich völlig andere als unsere. Was ein Herrscher zu tun hat, ist was völlig anderes damals als heute. In vielerlei Hinsicht ganz anders, die ganzen Umstände sind ganz anders, aber der Mensch ist ja derselbe. Also vor 1000 Jahren haben Menschen gelebt, vor 2000 Jahren haben Menschen gelebt, vor 3000 Jahren haben Menschen gelebt, also vor 3000 Jahren. Und wenn Sie sich den Menschen angucken, über den Menschen nachdenken und sich konsequent weiter bewegen mit ihren Gedanken, dann landen Sie ungefähr bei denselben Fragestellungen und bei denselben Antworten, bei denen Menschen über die Jahrtausende immer mal wieder gelandet sind. Also, wie kann man einem Salomo helfen, der so schlau ist, so unfassbar schlau ist, zu seiner Zeit so ein Top Brain. Es gibt so eine Geschichte, wo eine Herrscherin eines anderen Landes sich auf die Reise macht, nur um Salomo zu begegnen. Ja, also das für die damaligen Verhältnisse eine sehr skurrile Tour, die sie da gemacht hat. Der Mann war legendär, würde mein Sohn sagen. Also das war das Setting. Und jetzt kommt aber Gott, der wahre und reale und echte Gott, und will rein in unser Leben und findet das in unserem Leben vor. Gedankengebäude, sehr schlüssige Gedankengebäude. Was machen wir da?
Obwohl ich es mir nicht aufgeschrieben habe, bin jetzt froh, dass ich dann denke. Annette hat gesagt, was macht dir am meisten Mühe beim Hauskreis? Und da hat sie gesagt, die Verantwortung für die Leute. Ja? Dann habe ich so für mich gedacht, ja, herzlich willkommen. Na, ich bin Pastor und es gibt tatsächlich Leute, die glauben, dass ich Verantwortung habe für diese Gemeinde. Das glaube ich nicht. Aber okay. Und dann ist ja die Steigerung nochmal um Faktor, ich weiß nicht wie viel, dass so ein König Salomo sagen könnte oder Leute zu ihm kommen könnten und sagen könnten, ja, du hast doch Verantwortung für das ganze Volk Israel. Ich hoffe, dass gerade viele Christen in diesen Tagen beten für diejenigen, die in Berlin gerade einen schwierigen Job zu tun haben. Wer hilft Salomo? Was hilft Salomo? Wer kann ihm helfen, aus seiner ganzen Situation rauszukommen? Die traurige Antwort bei Salomo ist, niemand hat ihm geholfen. Die Bibel sagt, dass er am Ende seines Lebens kläglich gescheitert ist. Bei aller Weisheit war er ein dann doch leicht zu formender Mensch, in diesem Fall muss man sagen, ein leicht zu formender Mann. Er hat haufenweise Frauen geheiratet, was für Könige damals so ein bisschen sowas war wie die Anzahl der Staatskarossen, die man irgendwie vorzeigen konnte. Und er hat die Götter seiner Frauen angebetet und sich damit den Zorn des einen Gottes auf sich gezogen. Nach Salomo taumelt das Reich in Zeiten hinein, die dann über Jahrhunderte hinweg schlimmer und schlimmer werden. Salomo hat keiner geholfen. Wir haben gerade ein Kind gesegnet und damit ja auch eine Familie gesegnet und damit auch etwas ausgedrückt, zu sagen, so wir wollen, dass Leute in unserer Mitte so aufwachsen, dass sie irgendwie was aufnehmen, was ihnen hilft, in Verantwortung vor Gott zu leben. Von Gott her zu leben, zu Gott hin zu leben und nicht am Ende sagen zu müssen, na, Hauptsache, es macht Spaß. Also was für ein begrenzter Lebenshorizont ist das denn? Ich gehe mit euch mal in einen Text des Neuen Testamentes. 1. Johannes, Kapitel 2. Johannes ist zu diesem Zeitpunkt ein alter Mann, ein sehr angesehener Mann. Es gab Leute, die Teile von dem, was Johannes geschrieben hat, nicht in der Bibel wiederfinden wollten und die sind jedes Mal zurückgepfiffen worden, diese Leute, die das stoppen wollten, weil sie gesagt haben, aber es kommt doch von Johannes. Also Johannes war einfach sowas von angesehen, dass man an ihm nicht vorbei kann. 1. Johannes Kapitel 2, Vers 12. Kinder, ich gebe es euch schriftlich. Eure Verfehlungen sind vergeben, das verbirgt der Name Jesus Christus. Ihr Väter und Mütter, ich gebe es euch schriftlich. Ihr habt den erkannt, der von Anfang an da ist. Ihr jungen Leute, ich gebe es euch schriftlich. Ihr habt den Teufel besiegt. So habt ihr es jetzt schwarz auf weiß, ihr Kinder. Ihr habt den Vater erkannt. Ihr habt es schwarz auf weiß, ihr Väter und Mütter. Ihr habt den erkannt, der von Anfang an da ist. Ihr habt es schwarz auf weiß, ihr jungen Leute. Ihr seid stark. Denn das Wort Gottes ist in euch lebendig und ihr habt den Teufel besiegt. Also, was hilft uns irgendwie zurechtzukommen, weiterzukommen, irgendwie einen Schritt gehen zu können? Das eine, was hier passiert, ist, dass ältere Leute sich auf den Weg machen und sagen, wir sprechen was zu. Wir haben was erkannt, wir haben was erlebt, wir haben etwas gespürt, wir haben etwas geteilt, wir sind Schritte miteinander gegangen, die uns etwas gelehrt haben und das geben wir jetzt weiter. Und das hier in einer Art und Weise, die über all die Zeiten hinweg immer mal wieder als eine der verlässlichsten galt, nämlich schriftlich. Also hier kommt einer und sagt, ich habe das alles geschrieben. Und ihr könnt es lesen und ihr könnt es feststellen. Wenn ihr wollt, könnt ihr euch das unter das Kopfkissen legen, weil es ist unumstößlich. Also die Variante unserer Zeit ist das ja irgendwie auf eine schön gestaltete Postkarte, sich ans Küchenbrett zu heften. Ja? Also es ist so, wie es hier steht. Weil wir es gehört haben von Jesus selbst. Weil wir es erfahren haben, weil wir es geteilt haben, weil wir Erfahrungen gemacht haben, die ihr nicht alle machen müsst, aber die gemacht wurden und an die wir uns andocken können und von denen wir hoffen, dass andere darauf aufbauen und nochmal neue Erfahrungen machen. Weitergehen. In der Lage sind, Ufer zu erreichen, die vielleicht ein Johannes nicht erreicht hat. Er redet hier von Kindern und er redet von den jungen Leuten, also hier in meiner Übersetzung von den jungen Leuten. Ich glaube, da ist von jungen Männern die Rede im griechischen Text. Die Griechen haben das immer männlich alles angeredet, wenn auch gemischt geschlechtliche Gruppen. Hier ist von Vätern und Müttern die Rede, im griechischen Text wahrscheinlich wieder nur von Vätern. Eine völlig andere Kultur. Wenn ich jetzt hier abfragen würde und sagen würde, wer fühlt sich bei Kindern, jungen Leuten und Vätern und Müttern nicht angesprochen, dann würden sich einige Leute hier melden. Ja, weil das, was ist denn das für eine Einteilung der Welt? Das ist eine total andere Kultur als unsere. Völlig anders. Aber was für unsere Kultur genauso gilt, ist, das kann man sich nicht selber alles erarbeiten. Das kriegen wir nicht hin. Ich sage dazu gerne, schick mich mit der Bibel alleine auf eine Insel, lass mich da ein halbes Jahr und ich komme als Sektierer wieder zurück. Das ist doch garantiert. Wenn ich alleine mit meinem Gott und mit meiner Bibel irgendwie mir versuchen sollte, die Welt zusammenzudenken, dann wird es irgendwann schräg. Ich brauche die Christen rechts und links von mir. Ich brauche die anderen, die mit mir auf dem Weg sind. So sind die Christen in der Anfangszeit genannt worden, die auf dem Weg sind. Und weil sie ständig von Christus geredet haben, hat man sie dann irgendwann Christen genannt. Aber erstmal haben sie sich begriffen als die auf dem Weg sind. Coole Formulierung. Mitreisende, Mitwandernde. Einige sind mir weit voraus und die sagen, hey, hier musst du mal herkommen. Guck mal, was ich hier gefunden habe. Und mein Job ist es, denen, die weiter hinten auf der Reise unterwegs sind, denen zu sagen, hey, komm hierher. Guck mal, was ich hier gesehen habe. Manchmal muss ich für andere die Klamotten tragen, damit wir noch ein paar Schritte weiterkommen. Manchmal müssen sie mir die Klamotten tragen. Manchmal muss ich die Leute tragen. Manchmal tragen die Leute mich. Das ist das, was Johannes hier tut. Er spricht rein in eine Situation und sagt, Mensch, das habe ich euch alles geschrieben. Ihr könnt es sicher wissen. Das ist nicht irgendwann mal so nebenbei dahergesagt, sondern nein, das ist sicheres Wissen. Darauf könnt ihr aufbauen. Und jetzt könnt ihr weitermachen. Und wenn wir nur diese paar Verse nehmen und sie dann halten, neben das, was Salomo geschrieben hat, dann merken wir, hier knackt es natürlich an vielen Stellen. Ich finde, es ist eine spannende Frage für einen selber, sich zu sagen, so, wo stehe ich eigentlich in dem Ganzen? Wo würde ich mich eigentlich so instinktiv erstmal einreihen? Bei den jungen Leuten, bei den Kindern, bei den Vätern, bei den Großeltern? Was wäre so mein Verständnis? Und was machen wir jetzt mit all dem, was uns zugesprochen ist, was Gott für uns getan hat? Wir sind ja steile Sätze drin, absolut steile Sätze. Und das ist nett, wenn mich jetzt einer anruft, das hat schon was, schon aufgelegt, sehr gut. Nicht, dass das einer von euch war, ja? Es geht weiter, Vers 15 bis 17. Liebt nicht die Welt und das, was zu ihr gehört. Wer die Welt liebt, in dessen Herz gibt es keine Liebe zum Vater. Die Welt ist erfüllt von der Gier der Triebe und Sinne, von der Gier der Augen, vom Prahlen mit Geld und Macht. Das alles kommt nicht vom Vater, sondern gehört zur Welt. Die Welt vergeht und mit ihr die ganze Lust und Gier. Wer aber tut, was Gott will, wird ewig leben. Irgendwer muss diesen undankbaren Job tun. Hier tut es ein Johannes. Und muss sagen, nee Leute, so geht das nicht. Es geht nicht darum, einfach Spaß zu haben. Das geht am Ziel vorbei. Das führt nicht dahin, wo euer Leben hingehört. Denn es gibt einen, der hat den Pfeil eures Lebens abgeschossen und der will mit dem Pfeil eures Lebens ein Ziel erreichen. Oder Ziele erreichen. Johannes thematisiert ja dasselbe, was Salomo thematisiert. Wie gehen wir denn damit um, mit der ganzen Fülle, in der wir leben? Und er sagt, liebt das nicht. Hängt da nicht euer Herz dran. Hängt da nicht euer Herz dran. Und dann redet er von Gier der Triebe und Sinne, von der Gier der Augen, vom Prahlen mit Geld und Macht. Das ist so anstrengend. Das ist so anstrengend, wenn man alles Mögliche haben muss, um glücklich zu sein. Wenn man alles Mögliche darstellen muss, um glücklich zu sein. Wenn man alle möglichen Dinge braucht, um glücklich zu sein. Wenn man sich mit ganz viel Schönem umgeben muss, um glücklich zu sein. Anstrengend. Und da kommt Gott, kommt rein und sagt, ich will das Zentrum deines Lebens sein. Und ich fasse das mal zusammen mit einem, vielleicht einer komischen Zusammenfassung. Gott bietet uns an, frei zu sein. Dass Menschen uns nicht schubsen und manipulieren können. Gott bietet uns an, frei zu sein. Dass wir uns nicht beeindrucken lassen von all dem Zeug drumherum. Dass wir uns auch nicht beeindrucken lassen von unserer eigenen Biografie. Johannes kommt und sagt, hängt nicht euer Herz daran, liebt nicht die Welt und was zu ihr gehört. Das hat ja Gründe, warum die Christenheit in den ersten Jahrhunderten irgendwann so ihr Herz an Platon verloren hat. Das ist wirklich ein Verlust gewesen. Das war nicht gerade irgendwie, es hat über die Jahrhunderte hinweg nicht gerade zum Besten geführt. Platons Idee war, dass wir Menschen alle in einer Höhle sitzen. Mit dem Rücken zur Sonne. Die Sonne können wir eh nicht sehen. Mit dem Rücken zur Sonne. Und vor der Höhle tanzt das Eigentliche. Und alles, was wir sehen, sind Schatten auf den Wänden. So. Also es gibt den eigentlichen Stuhl. Das ist immer das nette Beispiel. Es gibt den eigentlichen Stuhl. Und alles, was wir sehen, sind sozusagen Abwandlungen, Abschattungen des eigentlichen Stuhls. Also es gibt die Idee, den Stuhl. Und es gibt die Konkretion, das Dingliche, Anfassbare. Und das ist aber immer nur das Schlechtere. Ihr merkt, ne, wo so ein bisschen die Nähe ist zu dem, was Johannes hier beschreibt. Das Problem ist, dass Platon dabei ja die ganze Welt als Illusion zur Seite schiebt. So ist das ja nicht. Die Welt, in der wir leben, ist eben das Spielfeld, auf das uns Gott gestellt hat und mit dem er uns umgibt, das wir gestalten sollen, in das wir hinein die Schönheit Gottes reflektieren sollen. Es geht nicht um irgendwelche hehren Ideen, es geht um konkrete Welt, konkrete Menschen, konkrete Herzen, konkrete Herausforderungen. Wir sollen uns nicht irgendwo wegphilosophieren, sondern wir sollen unser Herz verlieren an den einen wahren und lebendigen Gott. Und dann kann uns das tatsächlich auch immunisieren gegen einen zynischen Fatalismus, der am Ende des Lebens sagt, es gibt diesen Sprüche berühmter Männer, ich hätte mehr Champagner trinken sollen, der ist mir immer hängen geblieben. Ich weiß nicht, von wem der war, den Spruch habe ich aber behalten. Ich hätte mehr Champagner trinken sollen. Was für eine Lebenszusammenfassung. Schrecklich. Schrecklich. Es gibt ein Angebot der Freiheit. Und dieses Angebot der Freiheit, das muss mir mal gesagt werden. Irgendwann muss es Leute geben, die erwachsen genug sind, in mein Leben reinzutreten und zu sagen, lass dich nicht blenden, lass dich nicht täuschen, lass dich nicht kaufen, lass dich nicht auf ein Rennen ein, das dir niemand vorgeschrieben hat. Lass dich nicht auf ein Rennen ein, das Gott von dir nicht fordert. Klimm nicht die falschen Leitern hoch. Und bevor er das ja sagt in diesen Versen, da redet er eben nochmal von all dem, was uns zugesprochen ist. Von all dem, was uns geschenkt ist. Dass wir zum Vater gehören, dass wir überwunden haben den Teufel. Dass wir den erkannt haben, der von Anfang an war. Was für Augenöffner. Wenn ihr übrigens die Sprichwörter mal lesen wollt, ich bin am Ende, wenn ihr die Sprichwörter lesen wollt, die findet ihr, die Weisheit Salomos, die findet ihr nach den Sprichwörtern und hinter, das ist jetzt eine gute Frage, die Reihenfolge des Alten Testamentes habe ich nie gelernt, und dem Hohelied, ja, also mittendrin zwischen allem möglichen Zeug. Bei mir heißt das Kohelet/Prediger, also je nach Bibelübersetzung, ist entweder das Buch des Predigers oder das Buch Kohelet, das liegt an dem, daran, ob man Luther folgt in der Bezeichnung oder ob man den Lockumer Richtlinien folgt. Und wenn ihr das durchgeht, diese Kapitel durchgeht, dann werdet ihr merken, dass Salomo gegen Ende zu eigentlich denselben Schlüssen kommt, zu denen Johannes auch kommt. Weil er erkennt, dass sein Leben in Verantwortung vor Gott geschieht. Und er wendet sich ab von dem, was er selber schreibt. Er kriegt das da nicht umgesetzt, er kriegt das nicht auf die Straße. Er wird mit seinem Leben trotzdem scheitern. Aber es ist nicht ungewöhnlich, dass man am Ende von viel Denken da landet zu sagen, ja, vor wem verantworte ich das denn? Vor wem lebe ich denn mein Leben? Vor der Öffentlichkeit? Vor der Gesellschaft? Oder vor Gott? Vielleicht sogar vor meinen toten Eltern, die immer noch irgendwas von mir fordern? Es gibt ein Angebot Gottes, frei zu sein. Wirklich frei zu sein. Ich bete mit uns. Herr, ich möchte dich bitten, dass dieses Hineinrufen in eine Freiheit, die ihre Knie nur noch vor dir beugt und vor nichts und niemandem sonst, dass dieses Rufen hinein in Freiheit in unserer Gemeinde zu hören ist, in unseren Familien zu hören ist. Herr, wir wollen unser Herz an dich verlieren, dir die Treue schwören, dir unser Leben vermachen, dir dienen im Tod und im Leben. Du weißt, ob wir mehr dazu neigen, im Großen und Ganzen zu versagen oder ob wir an den Kleinigkeiten scheitern. Aber gerade mit Salomo im Rücken möchte ich dich bitten, schenk uns deinen Heiligen Geist. Er möge uns die Augen öffnen beim Lesen der Bibel, dass wir da schwarz auf weiß die Dinge lesen, die unser Herz dann auch berühren. Schenk uns deinen Heiligen Geist, dass wir im Alltag deine ermutigende, deine warnende, deine zusprechende Stimme hören. Schenk, dass wir uns nicht beeindrucken lassen vom Bling-Bling dieser Welt. Richte unsere Augen auf dich, Herr.